Ja, liebe Geschwister, schön, dass ich da bin oder dass ich da sein darf bei euch. Schön, dass ihr da seid. Es ist 4. Advent, aber es geht bei uns weiter mit unserer Predigtreihe im Lukas-Evangelium. Und heute ist der Abschnitt dran in Lukas 22, die Verse 24 bis 46. Schlagt schon mal die Bibeln auf. Wir gehen Schritt für Schritt durch den Text und schauen uns an, was der Jesus uns dort sagen möchte und lernen möchte. Die Überschrift von dem Ganzen ist in meinen Augen das Thema Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Oder anders formuliert, sei vorbereitet auf die Angriffe des Bösen. Wollen wir schauen, was uns die einzelnen Abschnitte dazu sagen. Steigen wir gleich ein, und zwar Lukas 22 ab Vers 24 möchte ich lesen. Die Situation ist folgende, der Herr Jesus sitzt mit den Jüngern noch, ist noch am Tisch, sie haben Passafeier gehalten, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, sie sind noch im Obersaal. Das ist die Situation und da geht es jetzt weiter und da lesen wir folgenden Text. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie, und die, die Gewalt über sie ausüben, werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich, um die 12 Stämme Israels zu richten. Also sie sitzen, Passafeier ist vorbei und wahrscheinlich, weil der Herr Jesus vorher in Vers 18 vom Reich Gottes gesprochen hat und gesagt hat, dass es kommen wird, haben die Jünger irgendwie im Kopf gedacht und vielleicht da untereinander geredet, wer denn jetzt wohl der Größte sein wird in diesem Reich, das da kommen wird. Sie haben die Vorstellung gehabt, jetzt kommt es bald, ja, das Reich Gottes wird sichtbar sein oder der Herr Jesus wird seine Königsherrschaft antreten und wenn der Meister die Herrschaft antritt, dann werden auch seine Schüler eine gewisse Herrschaft mit übertragen bekommen und mitherrschen in diesem Reich. So war sie, die Überlegung. So haben sie gedacht. Und dann haben sie überlegt, ja, wer wird jetzt dann auch der Größte sein, der das meiste Ansehen hat, ja, die meiste Anerkennung kriegt, den Ruhm hat in diesem Reich. Aber der Herr Jesus holt sich da ganz schnell wieder raus aus dieser Träumerei. Und er sagt einer, schaut doch mal auf die Könige dieser Welt, auf die Nationen, wie die herrschen. Die üben Gewalt aus. Sie herrschen über das Volk. Sie lassen sie bedienen. Sie sind oft grausam, ungerecht, aber dann lassen sie sie doch feiern als die Wohltäter des Volkes, weil sie das Volk so gut regieren und beschützen. Und der Herr Jesus korrigiert die Vorstellung von seinen Jüngern ganz radikal. Er sagt im Vers 26, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Er sagt, nehmt euch doch nicht das zum Vorbild. Ihr sollt ganz anders sein. Strebt doch nicht nach so einer Herrschaft, sondern überlegt mal, wenn du groß sein möchtest im Reich Gottes, dann sei so wie der Jüngste. Und die Jüngsten waren die, die die niedrigsten Arbeiten ausgeführt haben. Und wenn du der Führende sein möchtest, wenn du vorangehen möchtest, so dass die anderen sich an dir orientieren können, dass du Wegweiser bist, dann wird der Diener von alle. Also der Herr Jesus korrigiert, radikal. Er zeigt einer, was wirklich Zeit im Reich Gottes. Und weil das so radikal ist, gibt er einer ein ganz anschauliches Beispiel mit. In Vers 27 sagt er, spricht er von sich selber, wenn er sagt, ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Und er bringt das Beispiel von einer Feier. Er sagt, ja, überleg mal, wer ist denn der Größere jetzt bei einer Feierlichkeit? Der, der zu Tisch liegt oder der, der bedient? Und die Antwort ist klar, natürlich der, der zu Tisch liegt. Das ist der Erhabene, ja, der Größere, der Höhere. der sie bedienen lässt. Aber wie hat denn der Herr Jesus an dem Abend ganz konkret schon gehandelt an die Jünger? Sie sind zu Tisch gelegen, er hat sie umgürtet, hat die Schüssel genommen und hat ihnen die Füße gewaschen. Eine Sache, die Sklaven gemacht haben für die Gäste. Er hat sich selbst zum Dienenden gemacht. Er war und ist in ihrer Mitte wie der Dienende. Zum Diener aller ist er geworden. Und so sagt der Erna, Leid, jetzt ist nicht die Stunde, dass du über deine Herrschaft nachdenkst oder wer groß ist. Jetzt ist die Zeit, dass wir dienen. Dass man Diener von allen ist, weil der ist groß, der Diener dann von allen ist. Und in Vers 28 spricht der Jesus weiter und er spricht da Lob aus über seine Jünger. Das ist sehr schön. Er sagt, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und es ist so schön, er blickt irgendwie über all diese Streitereien und diese Sachen, wo sie untereinander gehabt haben und ihr Versagen und alles, blickt drüber weg und sagt, ihr seid immer noch bei mir, ihr habt es ausgeharrt. Und das ist gut, da freut er sich drüber. Trotz all dem Versagen lobt der Herr Jesus die Treue, dass sie nach wie vor bei ihm sind. Und er gibt ihnen in den nächsten Versen eine große Verheißung. Ja, er gibt ihnen einen wunderbaren Ausblick. Er sagt, in der jetzigen Zeit sollt ihr dienen. Ja, aber es wird eine Zeit kommen, da werdet auch ihr herrschen. Ja, und er bestimmt es. Er sagt, ich bestimme euch ein Reich. Schon jetzt verfügt er das, der Herr Jesus. Es ist fest bestimmt. Sie werden eine Regierung kriegen, eine Herrschaft kriegen. So wie Gott, der Vater, eine Königsherrschaft für den Herrn Jesus schon bestimmt hat, es wird die Zeit sein, wenn der Herr Jesus in Herrlichkeit kommt, im tausendjährigen Reich regieren wird, dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass auch seine Jünger mit ihm herrschen und regieren werden. Und diesen Ausblick gibt der Erna. Ich bestimme euch ein Reich, wie mein Vater es mir bestimmt hat. Und dann werden sie regieren. Dann werden sie am Tisch sitzen, bei ihm, an der Königstafel, beim Herrn Jesus, mit ihm essen und trinken. Dann werden sie auf Throne sitzen, lesen wir. Und sie werden die 12 Stämme Israels richten. Sie werden also ihre eigene Verwaltung haben. Der Herr Jesus wird es aufteilen. Und so wie es die Jünger gibt, wird es jeden geben, der treu ihm folgt und mit ihm lebt, wird er Verwaltung anvertrauen. In dieser Zeit, die dann mal kommen wird. Und die Frage ist jetzt, ja, warum sagt es der Herr Jesus alles so zu seinen Jüngern? Warum an der Stelle? Gut, sie haben darüber nachgedacht und haben sie verrennt. Der Blick war einer schon verstellt und das bemerkt der Herr Jesus sofort. Und er sieht, dass Satan da schon am Wirken ist und war, dass er die Perspektive verrückt. Die Jünger haben geschaut auf eine Herrschaft, wo man bedient wird, wo man über andere herrscht und haben das gesehen als etwas Großes, Erstrebenswertes. Sie träumen von dieser Herrschaft auf Erden, sie vergleichen sie untereinander, sie überlegen, wer ist der Größte und der Beste und sie erkennen gar nicht mehr, was wirklich zählt in diesem Zeitalter jetzt. Und so sagt der Herr Jesus, was wirklich zählt, nämlich groß ist der, der den anderen dient. Er holt sie aus ihren falschen Vorstellungen heraus und korrigiert diesen Blick, der verschoben worden ist schon von Satan. Und das ist auch für uns wichtig. Ja? Satan wirkt ständig und möchte uns den Blick verrücken, die Perspektive ändern, dass wir auf das schauen, was anscheinend wichtig ist und groß ist und was wirklich zählt. Aber der Herr Jesus möchte uns korrigieren und zeigt uns durch sein Wort, was wirklich zählt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt herrschen oder bedient werden, sondern dass wir dienen einander. Dass wir für den anderen da sind, dass wir Herrn Jesus dienen und schauen, was er für uns vorgesehen hat, welche Werke er vorbereitet hat, dass wir darin wandeln. Also, der erste Punkt ist, dass wir einfach vorbereitet sind, dass wir uns das bewusst sind. Satan möchte uns immer auch die Perspektive wieder verschirmen, uns auf falsche Dinge lenken. Dass wir erkennen, was wirklich zählt in der jetzigen Zeit. Dann geht es weiter und der Herr Jesus sagt in die nächsten Verse, Sehen wir, wie eine ganz schmerzliche, aber ganz wichtige Lektion für Petrus beginnt. Jesus wendet sich jetzt ganz konkret an Petrus und spricht zu ihm. Lukas 22, ab Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Der Herr Jesus wendet sich an Petrus und er nennt ihn mit euren Namen. Simon, Simon, und er spricht es zweimal aus. Das heißt, es ist jetzt wirklich wichtig. Simon, pass auf. Es ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Und der Herr Jesus stellt Petrus die Absichten vor von Satan. Er sagt: Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das heißt, Satan möchte euch haben, möchte euch durchschütteln. Ja? Nach der Weizenernte, nach dem Dreschen, hat man die Körner genommen, in große Siebe, und dann hat man das immer so durchgeschüttelt. Immer wieder. So lange, bis irgendwie nur noch die Fremdkörper übrig geblieben sind, und die hat man dann aussortiert. Und das sagt der Herr Jesus: Satan möchte euch haben und euch sichten, wie man den Weizen nach der Ernte sichtet. Das heißt, Satan möchte euer Glaubensleben, euch so richtig durchschütteln, letztlich kaputt machen. Und Satan möchte Petrus durchschütteln, weil dann wird sie zeigen, was echt ist an seinem Reden, was echt ist an seinem Leben. Und wenn man das so liest, stutzt man und denkt sich, wie, was Satan hat begehrt. Was heißt das? Und von wem hat er das begehrt? Begehren heißt fordern. Satan fordert das. Ja, er fordert das von Gott. Wir sehen das im Buch Hiob. Satan geht zu Gott und fordert, dass er doch seine Hand an Hiob legt. Und Gott erlaubt es. Aber Gott begrenzt, inwieweit Satan handeln darf. Das ist interessant. Ja? Also da sehen wir, es passiert nichts, ohne dass Gott nicht die Erlaubnis dazu gibt. Und es passiert immer nur das in dem Rahmen, wie Gott es erlaubt. Das ist ganz wichtig, dass wir die zwei Dinge festhalten. Gott ist der Letzte, der bestimmt und den Rahmen steckt. Und Gott ist auch treu und er wacht darüber, dass der Feind nichts tut, ja, was seine Kinder, was die Kinder Gottes nicht aushalten kannten. Ganz ein wichtiger Vers ist da 1. Korinther 10, Vers 13. Da heißt es: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also Gott ist treu. Er steckt den Rahmen und er lässt nicht zu, dass du in dieser Versuchung zerbrichst. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass man weiterkommt und dass man zugerüstet wird. Das ist Gottes Ziel an dem Ganzen. Also Satan hat es von Gott begehrt, dass er die Jünger sichten darf. Und bei Petrus hat Gott es erlaubt. Weil Petrus eben eine wichtige Lektion lernen muss in dem Ganzen. Es ist eine schmerzhafte Lektion, aber er muss einfach erkennen, dass er nicht so stark ist, wie er da redet. Er muss lernen, dass er abhängig ist von Gott. Dass er nicht auf seine eigene Stärke vertraut. Der Jesus sagt also zum Petrus: Petrus, Satan möchte euren Glauben kaputt machen. Das ist die Realität, Petrus. Aber ich, sagte Herr Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wir sehen eben die Sachen, die Petrus sagt, er überschätzt sie völlig. Er sagt: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also irgendwie sagt er da sogar: Ah, ja, brauchst gar nicht beten, weil ich bin ja bereit, dass ich mit dir bis in den Tod gehe. Wie sehr überschätzt er sie doch da an der Stelle. Und wie oft überschätzen wir uns, ja, indem wir meinen, dass wir irgendwas machen können, ohne dass wir es irgendwo im Gebet zuerst den Herrn hinlegen und von ihm Weisung kriegen, Klarheit kriegen, wie, wann und in welcher Kraft wir das machen. Petrus redet da über einen Mut, den er gar nicht hat. Er vertraut auf sich selbst. Und der Jesus zeigt ihm ganz klar die Realität. Petrus, du wirst mich verleugnen in der Nacht. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du es dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Das ist die Realität. Also es ist befremdlich, dass Gott dem Satan das gewährt. Aber wie wir gesehen haben, Gott ist der, der drüber steht. Und er verfolgt ein gutes Ziel damit. Es ist schmerzlich, es tut weh, aber er verfolgt ein gutes Ziel mit dem Ganzen. Und wir sehen jetzt auch noch in dem Abschnitt, wie der Herr Jesus auch alles unternimmt oder was er unternimmt, dass das gut funktioniert und dass Petrus an dieser Versuchung nicht auch zerbricht. Satans Ziel ist, zerstören und Glauben kaputt zu machen. Aber Gottes Ziel ist, dass man am Ende rausgeht mit einem gestärkten Glauben. Und der Herr Jesus verwendet sie und er sagt an der Stelle, sehen wir, er stellt Petrus die Absichten vor. Also er sagt, pass auf, das passiert. Er lässt ihn nicht ins offene Messer laufen. Und er sagt auch, dass der Herr, also Jesus sagt an Petrus, ich habe gebetet für dich, dass der Glaube nicht aufhört. Herr Jesus hat sie schon verwendet für ihn. Und der Jesus hat die Überzeugung, dass sein Gebet auch erhört wird. Dass Petrus umkehren wird, wie er sagt. Und bist du einst umgekehrt? Das ist Fakt für Jesus an der Stelle. Du wirst umkehren. Und er sagt dann, und wenn du umgekehrt bist, dann stärkst du deine Brüder. Also er gibt ihm einen Blick über die Zeit der Versuchung hinaus. Und da sehen wir auch wieder einiges vom Herrn Jesus. Er weiß, was Satan vorhat. Er weiß, was kommen wird. Und er warnt Petrus davor. Und er hat auch für Petrus schon gebetet, weil er weiß, dass Petrus fallen wird in der Versuchung und dass dann sein Glaube in ganz großer Gefahr ist. Weil wenn man in einer Versuchung fällt, das ist wirklich gefährlich, weil Satan immer gleich da ist und dann dein Versagen nutzt und ausnutzt, um die richtig reinzudrücken. Ja, Satan ist der, der dann da steht und sofort sagt, ja schau, was kannst du schon machen? Schau, wie du deinen Herrn verleugnet hast. Schau, wie du versorgt hast. Und du denkst, Gott liebt dich noch. Du bringst doch gar nichts für ihn. Im Gegenteil. Satan ist da und nutzt dieses Versagen aus und möchte uns ausreden, dass wir zu schlecht sind für Gott. Dass wir Gott enttäuscht haben. Wo wir Gott nicht enttäuschen können, weil er eh alles weiß im Vorhinein, was da kommt. Aber Satan ist da und möchte uns das einreden. Er möchte unseren Glauben zerstören. Er möchte uns einreden, dass doch unmöglich ist, dass Gott uns nur liebt, wenn wir so versagt haben. Er möchte den Glauben zerstören. Den Glauben daran, dass Gott trotz unserem Versagen uns liebt und dass wir immer zu ihm umkehren dürfen. Mit einem ehrlichen Herz, einem zerbrochenen Herz, das bereut, das betet und bittet um Vergebung. Der Vater wartet drauf. Ja, wir lesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, vergibt uns und reinigt uns wieder. Aber Satan möchte uns davon abhalten, dass wir dieses Gebet sprechen, dass wir umkehren und uns an Gott wenden, wieder im Vertrauen. Deswegen ist es so gefährlich und deswegen hat der Herr Jesus auch vorher schon gebetet, zur Stärkung. Und er weiß, Petrus, du wirst umkehren. Der Jesus weiß, dass sein Gebet erhört ist. Und interessant ist, nach der Umkehr soll Petrus seine Brüder, die Geschwister stärken. Das heißt, der Herr Jesus gibt ihm dann einen größeren Dienst. Der erweitert seinen Dienst noch. Vorher hat er gesagt, du bist der Menschenfischer. Ja? Petrus, du wirst der Evangelist sein. Du wirst Menschen erreichen. Und jetzt sagt der Petrus, du wirst auch ein Hirte sein, weil durch deine Erfahrung wirst du andere stärken können. Und du kannst sie aufbauen. Und wir haben Briefe von Petrus und da sieht man, da schreibt jemand, der gelernt hat, wie schwach er ist und wie abhängig er von Gott ist. Ja. Später sagt er mal, alles, was er tut, wenn jemand redet, so rede er Worte Gottes. Wenn jemand dient, so sei es also aus der Kraft Gottes, die er darreicht. Petrus hat es gelernt. Das war eine wichtige, aber sehr schmerzliche Lektion für ihn. Aber sehen wir, Gott benutzt das böse Handeln Satans zum Guten. Dass Petrus gestärkt ist, vorbereitet ist für seinen Dienst später zur Stärkung der Geschwister. Für uns heißt das Ganze, dass wir einfach auch wieder nicht blind sein sollen. Diese Realität nicht ausblenden sollen, dass Satan da ist und auch uns nach uns begehrt, unseren Glauben zu zerstören, uns durchzuschütteln, durchzusieben. Das muss uns bewusst sein. Uns muss bewusst sein, dass wir nicht irgendwie stark sind. Dass wir nicht auf unsere Stärke vertrauen, sondern dass wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Dass wir uns an Jesus halten und ihm danken, dass er für uns betet und uns durchtragt durch solche Versuchungen. Also, auch da wieder, sind wir vorbereitet auf die Angriffe des Bösen. Die nächsten Verse sprechen davon, dass die Zeiten sich geändert haben. Lesen wir die Verse 35 bis 38. Der Jesus spricht weiter: Als ich euch ohne Geldbeutel und Tasche und Sandalen sandte, fehlte euch wohl an etwas? Sie aber sagten: An nichts. Er sprach aber zu ihnen: Aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, und ebenso eine Tasche. Und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Der Herr Jesus erinnert die Jünger da an eine Begebenheit von früher. In Lukas 10 lesen wir das. Er hat die Jünger damals ausgesendet. Er hat gesagt: Geht's los, geht's in die Städte, geht's mir voraus, in die ganzen Städte und Orte und verkündigt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und damals hat der Herr Jesus sie ausgesendet, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Sandalen. Sie sind freudig aufgenommen worden in die Orte, sie haben krank geheilt, sie haben eben verkündigt, das Reich Gottes ist nahe. Sie sind versorgt worden, da hat es immer jemand gegeben, der sie aufnimmt ins Haus, der ihnen Essen und Trinken gibt, der sie versorgt. Sie haben nichts gebraucht. Klar, sie haben keinen Geldbeutel gebraucht, dass sie Essen kaufen. Sie haben keine Tasche gebraucht, um irgendwie Vorräte noch mitzunehmen. Weil an dem nächsten Ort, wo sie waren, haben sie wieder versorgt worden. Es war immer jemand da. Sie haben alles gehabt, was sie für den Dienst gebraucht haben. Nichts hat ihnen gefehlt. Aber jetzt, sagt der Herr Jesus, jetzt haben sie die Zeiten geändert. Jetzt ist es nicht mehr so wie damals. Er sagt, wer jetzt einen Geldbeutel hat, der soll den mitnehmen. Das heißt, ihr werdet Geld brauchen, um euch was zu kaufen. Ihr werdet nicht mehr so versorgt sein. Wer eine Tasche hat, soll es mitnehmen. Er wird sie brauchen, um gewisse Vorräte mitzunehmen. Und wenn du noch kein Schwert hast, dann kauf dir eins zur Selbstverteidigung. Das sind gefährlichere Zeiten jetzt. Das ist anders wie vorher. Sie werden nicht mehr so versorgt sein, es wird schwieriger sein. Und im Vers 37 gibt der Herr Jesus da auch die Begründung dafür. Er sagt nämlich, er selbst, der Herr Jesus, er wird nämlich zu den Gesetzlosen gerechnet werden. Die Schrift aus Jesaja 53, Vers 12 wird sie erfüllen. Er wird gekreuzigt werden unter zwei Schwerverbrecher. Er selbst wird wie ein Schwerverbrecher gekreuzigt werden. Und die Menschen werden ihn als Verbrecher, als Gesetzlosen sehen und somit auch seine Jünger als solche, die sie an einen Gesetzlosen gehalten haben, sehen. Die Zeiten werden sie ändern. Das heißt, sie werden eben nicht mehr freudig aufgenommen, sondern eben abgelehnt werden. Am Ende sieht man, dass die Jünger das in meinen Augen völlig falsch verstehen. Sie holen dann zwei Schwerte, meinen, ja, das haben wir ja gut ausgerüstet. Oder Jesus sagt, es ist genug. Um das ist mir jetzt gar nicht gegangen. Sondern die Zeiten haben sich geändert. Ihr müsst euch versorgen, ihr müsst nachdenken, planen, Geld mitnehmen, Tasche mitnehmen, Vorräte. Geht nicht in derselben Erwartung raus, wie ihr damals rausgegangen seid. Erwartet nicht, dass ihr so aufgenommen werdet, freudig und überall versorgt werdet. Es ist jetzt anders. Früher war es einfach, aber sie werden mich kreuzigen und mich zu den Gesetzlosen zählen und damit auch euch. Und davor, glaube ich, warnt der Herr Jesus sie an der Stelle, dass sie nicht in diesem Bewusstsein und in dieser Erwartung wieder rausgehen und dann eine Enttäuschung erleben, Ablehnung, vielleicht sogar massivere Ablehnung, ja, spüren, Verfolgung. Weil wenn das passiert, dann ist man frustriert. Dann denkt man sich, was ist jetzt? Da möchte keiner was hören. Die lehnen alle ab. Keiner versorgt uns. Und an der Stelle ist auch sofort wieder Satan da und sagt, ja, siehst du das? Keiner möchte hören. Niemand beliebt dich. Was möchtest du mit deiner Botschaft da draußen? Vergiss es, die Leute wollen das nicht. Hör auf damit. Und auch da sehen wir wieder, Satan möchte unsere Frustration und auch unsere Enttäuschung gebrauchen, dass wir ganz aufhören damit. Das muss gar nicht mehr machen. Und so möchte Jesus, glaube ich, die Jünger da warnen. Und er sagt, wenn die Leute euch ablehnen, dann liegt es nicht an euch primär, sondern dann liegt es an mir und an der Botschaft. Und die Zeiten haben sich geändert. Es ist jetzt nicht mehr so wie damals. Später sehen wir, gibt der Herr Jesus einen klaren Auftrag, sagt, wart in Jerusalem, es gibt der Heilige Geist, es wird gestärkt sein und dann geht es hier raus. Jerusalem, Samaria, Judäa, bis ins Ende der Welt wird hier die Botschaft raustragen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann sollen sie aber auch daran denken, es wird nicht genauso sein wie damals in Lukas 10, wo wir das erste Mal rausgegangen sind. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir überall freudig aufgenommen werden. Es ist anders jetzt. Dass man in dieser einfach realistisch ist, nicht in einer falschen Erwartung da rausgeht. Und das gilt auch für uns an der Stelle. Wir haben den gleichen Auftrag, wie die Jünger noch Pfingsten oder kurz vor Pfingsten da gekriegt haben. Den Sendungsauftrag. Wir sollen rausgehen, das Evangelium weitersagen, durch unser Leben unterstreichen. Aber auch nicht irgendwie unrealistisch. Oder mit einer falschen Erwartung, dass alle Hurra schreien. Sondern im Gegenteil. Die Botschaft wird abgelehnt. Menschen haben verschlossen. Es ist nicht einfach. Trotzdem sollen wir uns nicht frustrieren lassen. Und es trotzdem machen. Mit einer realistischen Einstellung. Und lassen wir uns nicht von Satan frustrieren, oder dass er die Frustration verwendet, dass wir ganz damit aufhören. Machen wir es immer wieder. Lassen wir uns nicht entmutigen. Sind wir vorbereitet und sind wir realistisch. Bis jetzt haben wir also drei Dinge gesehen, wo wir sehen, wie Satan auf ganz verschiedene Weise angreift und wie er immer wieder Dinge verwendet, um uns letztlich wirkungslos zu machen. Er möchte es verwenden, dass wir letztlich nicht den Willen des Vaters erfüllen. Er ist der Versucher, er ist der Zerstörer, der da durcheinander bringt, einen Blick verstehen möchte, frustrieren möchte, unser Versagen verwendet, um uns richtig reinzudrücken. Und jetzt kommt eine Stelle, wo wir sehen, dass er auch an Herrn Jesus davon abbringen möchte, den Weg des Gehorsams zu gehen. Wir sehen an Herrn Jesus im Garten Gethsemane und die schlimmsten Stunden seines Lebens stehen vor ihm. Und wir sehen aber, wie der Herr Jesus sich vorbereitet auf das Ganze und wie er der Versuchung vom Satan widersteht. Lesen wir die Verse 39 bis 46. Da heißt es, und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger, und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schläft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also wir sehen, der Herr Jesus verlässt mit seinen Jüngern den Obersaal, sie gehen raus, sie gehen an Ölberg, an diesen Ort mit Namen Gethsemane. Matthäus 26 ab Vers 36 und Markus 14 ab Vers 32, die berichten auch von der Begebenheit. Und da sehen wir auch, das ist der Ort Gethsemane, sehen wir noch verschiedene andere Dinge, aus verschiedenen Perspektiven wird das berichtet. Wir sehen zuerst, dass er sich der Gewohnheit nach dorthin begab. Und wir lesen in dem Evangelium, dass der Jesus oft am Ölberg war und dort gebetet hat. Das heißt, es war ein Ort, der ihm vertraut war, den er kannt hat. Ein Ort, wo er sich zurückziehen hat können, wo er in der Stille beten hat können, ungestört war. Und das ist wichtig auch für uns, dass wir so einen Platz haben. Ein Ort, wo wir ungestört sind, wo wir wirklich beten können, wo wir wirklich mit unserem Herrn reden können, das Herz ausschütten. So was braucht man. Weil wenn dann schwere Zeit mal kommt, wenn eine Not in unser Leben kommt, unser Herz bedrückt und belastet ist und man dann erst anfängt zu suchen nach irgendeinem Platz, ist nicht gut. Sind wir vorbereitet, haben wir solche Plätze, wo wir der Gewohnheit nach beten und unsere Beziehung mit dem Herrn pflegen. Der Jesus kommt mit seinen Jüngern da hin und er sagt ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. In Matthäus und Markus heißt es, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Das heißt, die sollen wachsam sein. Die sollen auf der Hut sein. Also achtsam sein, dass sie nicht in Versuchung kommen. Und das ist ja das, was wir in den vorigen Abschnitten schon gesehen haben. Immer wieder die Warnung. Seid wachsam. Satan versucht, mit allen Mitteln euch anzugreifen. Und wir haben aber gesehen, Petrus hat vorher noch gesagt, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also er war physisch natürlich wach, wo er das gesagt hat, logisch, aber geistlich nicht. Er hat gedacht, dass er stark ist. Das war letztlich seine große Schwäche. Das war der Ansatzpunkt vom Satan. Also der Jesus gesagt, es geht darum, sei wach, sei bewusst, sei dir dieser Gefahr bewusst. Satan ist da und wirkt und mächtig verführen, mächtig durchschütteln. So sagt der Herr Jesus, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Aber wenn wir weiterschauen, ans Ende vom Absatz, Vers 45, sehen wir, dass sie eingeschlafen sind. Die Jünger sind eingeschlafen. Sie haben nicht gewacht und gebetet. Sie sind eingeschlafen vor Traurigkeit. Und das Wort Traurigkeit, das bedeutet so viel wie Betrübnis. Die Frage ist, ja, über was waren sie denn betrübt in dem Moment? Und ich denke, über das alles, was vorher war, waren sie betrübt. Ja, wenn der Jesus sagt, du strebst doch nicht nach einer großen Herrschaft da auf der Erde, ja, dient einander. Ja, das war schon irgendwie der erste Dämpfer. Sie haben schon so gehofft, dass es jetzt dann bald losgeht. Nein, ist nicht so. Dann Satan begehrt Eier, euch zu sichten. Oh, was heißt jetzt das? Was bedeutet das? Schaffe ich das? Und dann noch die Warnung, dass der Jesus sagt, und die Zeiten werden auch schwerer werden. Also das sind alles Dinge, logisch, das drückt einen runter, da ist man betrübt dann, da ist man traurig drüber. Und sie haben über der Traurigkeit eingeschlafen. Und das ist genau der Punkt an der Stelle, wie reagieren wir auf solche Dinge, auf diese Realitäten, die uns der Herr Jesus ja offenbart. Nicht, dass wir irgendwie drüber zerbrechen und kaputt gehen, sondern dass wir gewarnt haben. Also ich kenne das aus meinem Leben, wenn irgendwie Tage einfach blöd haben und alles nur komisch ist, dann ist der schönste Moment am Abend, wenn ich im Bett die Augen zumache und einfach einschlafe. Sage, jetzt ist alles hinter mir, ich segle rüber, denke an nichts mehr und morgen ist ein neuer Tag und alles ist anders. Meistens nicht. Am nächsten Tag ist wieder alles genauso wie vorher. Also Schlaf ist gar nicht die Lösung an der Stelle. Durch Schlaf löst du die Probleme nicht. Es ist eine kleine Flucht an der Stelle. Am nächsten Tag geht es wieder genauso weiter wie vorher. Aber oft genug haben wir dieses irrige Denken und flüchten uns in einen gewissen Schlaf. Also, Einschlafen vor Betrübnis löst die Sache letztlich nicht. Aber der Herr Jesus zeigt, was die Lösung ist. Er sagt, betet, wacht und betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Das heißt, auch wenn es in solchen Momenten, wo wir so betrübt haben, wo es uns irgendwas so runterzieht, wenn es uns schwerfällt, dann beten wir. Dann bringen wir das vor den Herrn. Seien wir doch am Herrn Jesus gehorsam, wenn er das da schon so sagt, wacht und betet. Weil auch da ist wieder Satan sofort da und sagt, ach komm, schlummer mal weg, dann wird alles besser. Nein, es stimmt nicht, es wird nicht besser dadurch. Wir sollten das machen, was der Herr Jesus sagt. Wir sollten beten. Wir sollten zu ihm kommen, unser Herz ausschütten. Wir sollen wachsam sein. Die Sache vor Gott bringen. Also, das ist der Aufruf an uns. Glauben wir doch nicht dieser Lüge, dass die Dinge einfach irgendwie so lösen, sondern bringen wir es im Gebet vor Gott. Bringen wir diese Last zu ihm und glauben wir nicht der Lüge, die Satan uns einreden möchte, weil er möchte ja genau, dass wir diese Last weitertragen und immer weitertragen und die beschwert uns und drückt uns runter. Sondern beten wir. Bringen wir die Sache vor dem Herrn. In Matthäus 26, Vers 37 lesen wir, dass der Herr Jesus selbst sehr betrübt war bis zum Tod. Da heißt es, Matthäus 26, Vers 37 und 38, und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Also wir sehen, Herr Jesus ist sehr betrübt in dem Moment, wo sie da in den Garten reinkommen. Da kommt eine extreme Traurigkeit über ihn. Eine extreme Betrübnis spürt er da. Er war sehr bekümmert. Große Angst, eine Beklemmung legt sie so auf ihm, druckt ihm nieder. Er war betrübt bis zum Tod, sagt er. Das heißt, er hat die gleichen Gefühle erlebt wie die Jünger, die vor Traurigkeit eingeschlafen sind. Aber wir sehen, wie reagiert der Herr Jesus? In unserem Vers, Lukas 22, Vers 41, lesen wir, er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, kniete nieder und betete. Er hat genau das gemacht, was er gesagt hat zu seinen Jüngern. Er geht ein Stück weit weg, allein, fällt auf die Knie und betet. Er macht das, was er seinen Jüngern auch empfohlen hat. Der Schöpfer vom Universum heute in den Staub dieser Erde und fleht zum Vater im Himmel. Und da stellt sich auch wieder die Frage, was hat jetzt ein Herrn Jesus so betrübt und geängstigt in dem Moment? Und ich denke, es ist das, was ihn erwartet. Er weiß, was in ein paar Stunden passieren wird, was da auf ihn zukommt. Es steht ganz nahe schon vor ihm. Und es steht plötzlich mit der kompletten Wucht und Größe vor ihm, was da auf ihm zukommt. Es wird nicht lang dauern, dass sie kommen und ihn festnehmen wie ein Schwerverbrecher. Es wird nicht lang dauern, dann wird dieser unrechtmäßige Prozess stattfinden. Falsche Zeugen werden aussagen. Er wird bespuckt werden, geschlagen werden, gegeißelt, verspottet, verhöhnt werden. Am Ende wird er gekreuzigt werden. Und zu diesen ganzen seelischen Schmerzen und physischen Schmerzen kommt dann die Trennung von seinem geliebten Vater dort am Kreuz. Der, der keine Sünde kannte, wird von Gott zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21. Der Jesus, der nie gesündigt hat, wird zur Sünde gemacht. Er ist das Sündopfer dort am Kreuz. Die Sünde der Welt wird auf ihn gelegt. Johannes 1, Vers 29, das Lamm Gottes wird geopfert werden, auf das es die Sünde der Welt wegnimmt. Gott legt die Sünde der Welt auf seinen geliebten Sohn dort am Kreuz und er wird zum Sündopfer. Gott wird das gerechte Gericht über die Sünde an seinem geliebten Sohn ausführen. Gott wird sie von seinem geliebten Sohn abwenden, weil die Sünde der Welt auf ihm liegt. Der geliebte Sohn wird schreien, aber Gott wird nicht reagieren. Das steht Jesus vor Augen. Eine Sache, die wir uns nicht wirklich vorstellen können. Was heißt es, wenn Gott sie völlig zurückzieht? Was heißt es, wenn Gott sie völlig abwendet und du völlig getrennt bist von Gott? Wir alle leben aus seiner Güte. Jeder Mensch auf dieser Erde lebt, weil Gottes Güte über ihm ist. Was heißt es, wenn Gott seine Güte völlig abzirkt, seine Barmherzigkeit, seine Versorgung, seine Liebe, wenn du völlig von ihm getrennt bist? Was bedeutet das? Das steht an Herrn Jesus da vor Augen. Mit der großen, vollen Wucht sieht er das auf sich zukommen. Und er ist zu Tode betrübt. Er ist in Todesangst an der Stelle. Und so betet er im Vers 42 gelesen: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Also er bittet den Vater, ob es nicht vielleicht einen anderen Weg gibt. Ob es nicht einen Weg gibt, dass dieser Kelch irgendwie an ihm vorübergeht, dass er ihn nicht nehmen muss. Die Frage ist, von welchem Kelch spricht der Jesus an der Stelle? Und ich denke, dass er von dem Kelch spricht, wo man im Alten Testament oft liest. Der Kelch oder der Becher ist im Alten Testament oft ein Bild für das Gericht Gottes. Zum Beispiel eine Stelle ist in Jesaja 51, Vers 17, da heißt es: Erwache, erwache, steh auf, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Grimmes getrunken hast. Den Kelchbecher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Also man sieht da, der Becher seines Grimmes, der Becher des Grimmes des Herrn, der Kelchbecher des Taumels. Also der Becher ist gefüllt mit dem Gericht Gottes und Gott gibt ihn an den, den das Gericht trifft. Und er trinkt, er muss austrinken. Also Kelchbecher, Becher, Kelch, das ist ein Bild für Gottes Gericht. Es gibt noch verschiedene andere Stellen, zum Beispiel Jeremia 25, 15, Jeremia 49, 12, Psalm 11, Vers 6, Psalm 75 und noch verschiedene andere, wo das immer wieder deutlich wird. Es gibt dieses Gericht und bildlich gesprochen ist es wie ein Becher gefüllt. Und der das Gericht erleiden muss, der muss diesen Becher bildlich gesprochen ausschlürfen, bis zum Ende, bis zu die Hefen, also das heißt bis zum Bodensatz, vollständig. Das ist das, glaube ich, was an Herrn Jesus da vor Augen steht. Dieser Kelch steht bildlich vor ihm. Das Gericht Gottes steht da und er muss es ausführen, er muss es ertragen bis zum Ende. Und so ringt er im Gebet. Er ist fest entschieden, den Willen des Vaters zu tun. Aber er möchte sich ganz, ganz sicher sein, dass dieser schwere Weg auch wirklich der Weg ist, den er gehen muss. Und so ringt er, ob es nicht irgendwie möglich ist, dass dieser Kelch des Gerichts an ihm vorübergeht, dass er nicht nehmen muss und trinken muss. Aber bei allem immer in der festen Absicht, Vater, dein Wille geschehe, nicht der meine, deiner soll geschehen. Und so sehen wir, dass der Jesus da Satan widersteht. Weil der Verführer ist auch natürlich an der Stelle da und möchte den treuen Knecht Gottes vom Weg abführen, vom Weg des Gehorsams, den Willen des Vaters zu erfüllen, möchte ihn abbringen, dass er seinen eigenen Willen tut. Aber der Jesus ist fest entschlossen und sagt: Vater, dein Wille soll geschehen. Ich möchte aber ganz sicher sein, dass dies auch der Weg ist. Und so sehen wir Herrn Jesus, wie er da ringt, wie er betet. Wir sehen ihn, den Sohn Gottes, an der Stelle als ganz Mensch beten, als vollkommenen Mensch, der völlig von seinem Vater abhängig ist. Er liegt da auf die Knie und es ist so ein heftiger Gebetskampf. Es verlangt alles ab vom Herrn Jesus. Wir sehen, wie er schwitzt, sein Schweiß tropft runter wie Blut aus einer offenen Wunde. das fordert alles von ihm. Er betet und er fleht. Er bittet um eine Antwort. Er sagt, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Aber es kommt keine Antwort. Der Himmel schweigt. Es gibt keinen anderen Weg. Aber Gott schickt einen Engel an der Stelle, der den Herrn Jesus stärkt. Aber das ist nicht die Antwort, ja, es gibt einen anderen Weg, sondern es ist die Antwort, geh diesen Weg weiter, weil es gibt keinen anderen Weg. Der Engel stärkt den Herrn Jesus und dann lesen wir in den nächsten Verse, als er in ringendem Kampf war, betet er heftiger, es ist nur heftiger geworden für ihn. Dafür hat Gott ihn gestärkt, dass er auch das durchsteht. Er betet noch heftiger, er ist körperlich unglaublich angespannt, Schweiß tropft wie Blut zu Boden. Und in Matthäus und Markus sehen wir, dass der Jesus dreimal gebetet hat. Dreimal hat er zu Gott gefleht. Wir sehen, er betet so lange, bis er wirklich Gewissheit hat. Gott antwortet nicht auf das Gebet in der Weise, dass es einen anderen Weg gibt. Und so ist für den Herrn Jesus klar, es ist dieser Weg. Es ist das, was vor ihm steht, dass er diesen Weg bis zu Ende gehen muss. Er muss diesen Kelch des Grimms Gottes nehmen und ihn vollständig lernen. Und so sehen wir, dass der Jesus dort auf die Knie, was es ihm gekostet hat und wie schwierig und anstrengend und schlimm es für ihn war, wie er gefleht hat und geschrien hat und geweint hat an der Stelle. Letztlich hat er einen Sieg errungen, dort auf den Knien. Sieg über Satan, dass er nämlich wirklich den Willen des Vaters erfüllen will. Und so schwer er auch ist, er will ihn erfüllen. Herr Jesus hat seine Jünger ermahnt. Er sagt, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Und er selbst hat gebetet und er geht am Ende gestärkt aus diesem Gebet raus. Er weiß jetzt, dass es keinen anderen Weg gibt. Und so geht er mit einem festen Blick auf das Ziel, geht er weiter. Man sieht dann in den nächsten Abschnitten, dass Judas kommt, die Tempelwache, die Diener, sie nehmen ihn fest und der Herr Jesus tritt einer ohne Angst entgegen. Aber mit einer Kraft und einer Souveränität. Ja. Sie wollen ihn festnehmen, aber er streckt einer die Hände hier und lässt sie binden. Er lässt sie abführen. Und bis zum Ende am Kreuz sieht man, dass der Herr Jesus ganz genau weiß, was er macht. Da ist keine Schwäche, keine Unsicherheit. Da ist Klarheit. Das ist der Weg und er geht ihn bis zum Ende. Er kommt ganz gestärkt aus dem Gebet raus. Die Jünger, sie haben geschlafen und haben nicht gebetet. Und wir sehen im weiteren Verlauf, dass sie nicht gestärkt waren und nicht vorbereitet waren auf die Versuchungen von Satan. Und vor allem sehen wir es bei Petrus. Ja. Judas kommt, sie nehmen einen Herrn Jesus fest. Was macht Petrus? Er handelt völlig kopflos, zieht irgendein Schwert raus und haut irgendwo drauf. Haut am Diener das Ohr ab. Sie führen den Herrn Jesus ab. Was machen die Jünger? Sie laufen einfach weg. Voller Panik, Furcht, Angst. Nur noch weg jetzt. Also man sieht, er ist überhaupt nicht gestärkt. Gar nicht vorbereitet auf das Ganze. Dann schleicht er hinterher, geht mit in den Hof rein. Ja. Und man sieht, wie unsicher er ist. Er drückt sie durch die Gegend. Da fühlt er sich nicht wohl, da fühlt er sich nicht wohl. Ja. Und dann kommt die Versuchung von Satan. Und er verleugnet seinen Herrn dreimal. Er ist nicht vorbereitet. Und Satan siegt. Er führt ihn in Versuchung und Petrus fällt in dieser Versuchung, weil er nicht vorbereitet war. Er hat nicht gewacht und nicht gebetet an der Stelle. Wir sehen, der Herr Jesus stellt ihn wieder her, wie wir vorher schon gesehen haben. Aber an dem Moment war er nicht vorbereitet. Ja, also zusammenfassend können wir sagen, wir haben gesehen, dass Satan wirklich ständig und auf verschiedene Weise angreift. Sein Ziel ist es, dass wir nicht den Willen des Vaters tun, dass unser Glaube kaputt geht, dass er zerstört wird. Und wir haben gesehen, denke ich, in die Abschnitte, dass es so wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir wirklich bewusst in dieser Realität leben, dass da Versuchung ist, Verführung ist, dass da einer ist, der uns durchschütteln möchte. Und so einfach der Aufruf an uns, wach mal und bet mal, weil Satan uns die Perspektive verstehen möchte für das, was wirklich zählt. Es geht nicht um Herrschen jetzt, es geht um Dienen. Wach mal und bet mal, weil Satan möchte unser Versagen ausnutzen. Er möchte unseren Glauben zerstören. Pass mal auf, bet mal, überschätzen wir uns nicht, erkennen wir unsere Schwachheit, halten wir uns nahe beim Herrn und danken wir ihm, dass er für uns betet. Wach mal und bet mal, dass bei Satan möchte uns auch durch Ablehnung der Menschen mutlos machen, dass wir nicht mehr das Evangelium weitersagen, dass wir stumm werden. Lassen wir uns davon nicht einschüchtern, sondern gehorchen wir an Herrn Jesus und machen wir das, was er uns gesagt hat. Und bei allem wollen wir schauen auf uns Vorbild, auf unseren Herrn Jesus und ihm nachfolgen. Er hat die Realität erkannt und er war vorbereitet auf die Angriffe vom Bösen. Und er war fest entschlossen, den Willen vom Vater zum Tor. Das war sein Ansatz. Und er hat gebetet. Und er geht gestärkt aus dem Ganzen heraus. Und erfüllt den Willen des Vaters. Also wollen wir auch wir wachen und beten, dass wir nicht in Versuchung kommen.